mit Anstand am besten. Mein Name ist Birte Steinkamp und heute geht's, wie passend für einen Podcast, um die richtigen Wörter oder Worte. Fehlen dir auch manchmal die Wörter oder fehlen dir eher die Worte? Diese beiden Fragen klingen so ähnlich, fast gleich, und doch liegt ein großer Unterschied zwischen ihnen. Ich starte heute gleich mal mit ein bisschen Klugscheißer oder, ja, eleganter ausgedrückt, Besserwisser-Input. Den Plural Wörter benutzt du nämlich dann korrekt, wenn du wirklich von Satzteilen, also von einer Gruppe von Buchstaben sprichst, die ein Wort bilden. Bei Scrabble zum Beispiel bildest du Wörter. Knigges Buch über den Umgang mit Menschen ist also eine Ansammlung von Wörtern, technisch betrachtet. Du könntest aber auch sagen, Knigges Buch ist eine Ansammlung von Worten. Dann nämlich, wenn du das, was er schreibt, als Gedankengut, als Inspiration, als Lehre betrachtest. Den Plural Worte benutzt du dann korrekt, wenn du von zum Beispiel Gedanken sprichst. Merken kannst du dir das recht simpel mit der Regel, Worte bestehen aus Wörtern. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, wie du beide Begriffe korrekt anwendest. Mir fehlen die Worte. Lasst uns Wörter sammeln fürs Brainstorming. Deine Worte gehen runter wie Öl. Die Wörter passen nicht in die Tabelle. Diese Worte machen mich sprachlos. Zugegeben, die meisten Menschen wissen um den Unterschied zwischen Worten und Wörtern gar nicht Bescheid und wahrscheinlich wird dich niemand korrigieren, wenn du diese Begriffe mal verwechselst. Es gibt aber einige andere Wörter, die wir oft falsch verwenden und die damit den Sinn einer Aussage verändern oder sogar falsch darstellen. Und darum geht's in dieser Podcast-Folge. Um mehr Achtsamkeit für deine Rhetorik. Denn wer gut und vor allem richtig mit Wörtern jonglieren kann, macht mit seinen Worten Eindruck. Bevor du also deine Eloquenz trainierst, schau doch mal, ob du all die folgenden Wörter überhaupt korrekt benutzt. Ich finde, unsere schöne deutsche Sprache hat diesen Respekt verdient. Und egal, mit wem ich spreche, von fehlerhaften und dahingeschlonzten WhatsApps und dieser Beliebigkeit und Gedankenlosigkeit, mit der Wörter falsch benutzt werden, haben die meisten Menschen die Nase voll. Es ist aber auch nicht so einfach mit unserer Sprache. Sogar Mark Twain, du kennst ihn vielleicht noch als den Autor der Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, sagte mal, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und er behauptete, ein begabter Mensch könne Englisch in 30 Stunden, Französisch in 30 Tagen, Deutsch aber kaum in 30 Jahren lernen. In seinem Buch Bummel durch Europa heißt es, es ist ganz offenkundig, dass die deutsche Sprache zurechtgestutzt und renoviert werden muss. Wenn sie so bleibt, wie sie ist, sollte man sie sanft zu den toten Sprachen legen, denn nur die Toten haben genügend Zeit, sie zu lernen. Wow, ziemlich krasses Statement, finde ich. Aber es zeigt eben auch, wie schwierig es oft ist, die Feinheiten und Details unserer Sprache wirklich korrekt anzuwenden. Und mittlerweile oder immer mal wieder ist in den Medien vom Verfall der deutschen Sprache die Rede. Schuld daran seien die digitale Kommunikation, Leseabstinenz, Anglizismen und der Jugendjargon. Klingt für mich plausibel und ist für mich eben auch Grund genug, dich in dieser Podcast-Folge dazu zu animieren, in Sachen Sprache ein bisschen mehr Aufmerksamkeit an den Tag zu legen und mal wieder ein bisschen genauer hinzuhören und auch ein bisschen genauer zu sprechen. Dafür habe ich selbst mal in meiner Umgebung genau hingehört und in den sozialen Medien genau hingesehen. Und dabei ist eine Liste von ein paar sehr oft falsch benutzten Wörtern aus unserem Alltag entstanden, bei denen ich ja innerlich manchmal fast nervös werde. Den Anfang macht die Unterscheidung zwischen ein und einen. Ohne jetzt den geistigen Horizont aller Facebook-Nutzer in Frage zu stellen, das ist nämlich genau meine Generation, ist das einfach die Plattform, auf der mir dieser Fehler am häufigsten begegnet. Hat jemand einen Tipp oder ich wünsche euch einen schönen Abend? Es fällt mir sogar ein bisschen schwer, das so falsch auszusprechen. Es heißt einen Tipp und einen Abend. Ohne jetzt hier eine Grammatikfolge zu starten, bei Wörtern mit dem Artikel der heißt es im Akkusativ einen, bei Wörtern mit dem Artikel das heißt es ein. Kannst du mir ein Buch empfehlen, aber hast du einen Lesetipp für mich? Gekrönt wird das Ganze von der Abkürzung NEN, Schlimm genug, dass das viele sagen, aber mittlerweile wird das ja schon geschrieben. Hast du einen Tipp für mich? Und folglich komplett falsch, kannst du mir ein Buch empfehlen? Leute, das geht so nicht. Auch schwer zu ertragen ist die falsche Verwendung von je desto. Es heißt korrekt je desto oder je umso, aber niemals je je oder desto desto oder umso umso. Ein Beispiel. Je mehr ich lese, desto größer wird mein Wortschatz. Oder je mehr ich lese, umso größer wird mein Wortschatz. Aber niemals je mehr ich lese, je größer wird mein Wortschatz. Oder desto mehr ich lese, desto größer wird mein Wortschatz. Oder umso mehr ich lese, umso größer wird mein Wortschatz. Bei den Menschen, die das sagen, frage ich mich immer, fühlt ihr das denn nicht, dass das eigentlich falsch ist? Und zack, habe ich selbst einen Fehler gemacht. Dass das eigentlich falsch ist. Auch das Wörtchen eigentlich bricht so mancher Aussage das Genick und nimmt ihr die Botschaft. Denn eigentlich brauchen wir das Wort eigentlich gar nicht. Es macht eine Einschränkung, die der Aussage die Konkretheit nimmt. Entweder ist etwas falsch oder nicht falsch. Nichts kann eigentlich falsch sein. Eine bessere Formulierung wäre, wenn man es genau betrachtet, ist es falsch. Aber eigentlich falsch? Das Wort eigentlich benutzen wir immer dann, wenn wir uns vage ausdrücken, wenn wir uns nicht festlegen oder etwas relativieren wollen. Zum Beispiel, Chef, ist mein Urlaub nächste Woche genehmigt? Antwort, eigentlich ja. Ja, weißt du immer noch nicht, ob du Koffer packen kannst oder nicht. In seiner Ursprungsbedeutung steht das Wort für wirklich, in Wirklichkeit oder genau genommen. Wenn der Satz, den du mit eigentlich bildest, auch ohne eigentlich funktioniert, fungiert das Wort als eine Art Weichmacher, ist also okay. Zum Beispiel, ich wollte das eigentlich bis heute fertig haben. Auf eine geschlossene Frage aber mit eigentlich zu antworten, also eigentlich ja oder eigentlich nein, macht aber überhaupt keinen Sinn. Und wieder so ein Fehler von mir. Es macht keinen Sinn, ist ein falscher Satz. Und den haben wir uns im Englischen abgeguckt. Da heißt es nämlich, it makes sense. Im Deutschen jedoch kann etwas nicht Sinn machen, sondern höchstens Sinn ergeben. Wir Deutschen machen aber ziemlich viel und gerne etwas. Wir machen ernst, wir machen das Frühstück, die Wäsche, Urlaub oder wir machen den Abwasch. Denn das Wort machen bedeutet, dass etwas gefertigt, hergestellt oder getan wird. Ein Sinn ist aber etwas Abstraktes und kann nicht gefertigt, hergestellt oder gar getan werden. Also kann auch nicht etwas Sinn machen, sondern nur Sinn ergeben. Zwei Tipps, die ich mal in einem Rhetorikseminar von René Bourbonus aufgeschnappt habe, beziehen sich auf den Einstieg in eine Rede, in einen Vortrag oder auch in eine Präsentation. Da begann Anton, der jetzt ganz nervös seinen Probeauftritt hatte, mit den Wörtern: Ich freue mich, Sie hier so zahlreich begrüßen zu dürfen und heiße Sie ganz herzlich willkommen. René zuckte kurz, wurde dann aber ganz schnell ernst und sagte: Macht euch bitte klar, dass niemand zahlreich erscheinen kann. Jemanden zahlreich zu begrüßen ist also auch so etwas Unmögliches. Wenn ich das heute bei einem Vortrag höre, dann muss ich immer kurz schmunzeln und denke mir, ach, dir ist also auch kein coolerer Redeeinstieg eingefallen und du gehst mit so einer altbekannten Floskel auf Nummer sicher, die aber falsch ist. Und dann sagte Anton ja noch, ganz herzlich willkommen heißen. Auch das ist nicht möglich. Ich kann ja auch niemanden zur Hälfte herzlich willkommen heißen. Es genügt also, Menschen überhaupt willkommen zu heißen. Die Steigerungsform ist überflüssig. Übrigens wird herzlich willkommen wahnsinnig oft auch falsch geschrieben. Das Willkommen gehört klein und nicht groß. Dieses falsche große Willkommen steht aber nicht nur in Restaurants auf Kreidetafeln, wo man das schnell korrigieren könnte, sondern auch auf Willkommensschildern an Ortschaften. Herzlich willkommen in Wörterhausen, würde ich da mal sagen. Und damit bin ich schon beim nächsten Fehler fatal, der Konjunktiv. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn wirklich als Fehler benennen soll oder ob er einfach eine kleine rhetorische Katastrophe ist. Ich meine sogar, ich habe das in einer meiner 70 Podcast-Folgen schon mal thematisiert, aber ich bin mir gerade nicht sicher, in welcher. Du kannst ja gerne noch einmal alle durchhören und die Stelle suchen. Ach komm, ich mache das jetzt mal anders. Ich mache da einen kleinen Wettbewerb draus. Wer von euch die Stelle findet und mir zuschickt, der oder die bekommt von mir ein Buch zum Thema deutsche Sprache geschenkt. Versprochen. Also, mach dich auf die Suche nach der Stelle, an der ich vom Konjunktiv spreche und dann schreib mir auf Instagram oder via E-Mail und der Preis ist deiner. Jetzt aber zurück zum hätte, könnte, würde, gäbe, trüge, schliefe, säße und so weiter. Der Konjunktiv kann dich wie einen kompletten Rhetorik-Nerd wirken lassen. Wenn du zum Beispiel sagst, lebte ich am Meer, schwämme ich den ganzen Tag. Etwas alltagstauglicher klingt es, würde ich am Meer leben, würde ich den ganzen Tag schwimmen. Das wiederum klingt aber zugegeben auch nicht mehr so krass eloquent wie die erste Variante. Du kannst den Konjunktiv immer dann verwenden, wenn du hinter einen Satz ist es aber nicht hängen kannst. Also lebte ich am Meer, tue ich aber nicht. Schwämme ich den ganzen Tag, kann ich aber nicht. Mit diesem Konjunktiv, es ist übrigens Konjunktiv 2, bin ich auch total einverstanden. Dann, wenn du etwas sagen möchtest, was einer Fiktion entspricht, einer Träumerei, einem, wenn etwas so und so wäre, dann ergibt er Sinn. Im Business brauchen wir aber Fakten und Überzeugungen, keine Vielleichts und Könnte-Seins. Leider benutzen wir ihn viel zu häufig unnötig und dann nimmt er uns eben unsere souveräne Wirkung. Heißt, immer dann, wenn du mit dem Konjunktiv eine Aussage abschwächst, weil du dich nicht traust, Fakten zu schaffen, ist er ein Killer. In Kombination mit vielleicht, eventuell oder glaube ich, kannst du den Satz, Achtung, eigentlich ganz weglassen. Ich gebe dir Beispiele. Beim Shoppen sagst du, ich würde das Kleid, glaube ich, auch mal in Rot probieren wollen. Warum sagst du nicht, ich möchte das Kleid in Rot probieren? Im Meeting sagst du, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch morgen noch reichen würde. Warum sagst du nicht, ich denke, das reicht morgen? Oder auch die Einleitung, ich würde sagen das. Du würdest sagen oder sagst du es auch? Ich könnte mir vorstellen, dass. Könntest du oder stellst du es dir auch vor? Ich hätte da eventuell noch einen Vorschlag. Hättest du nur einen Vorschlag oder hast du einen? Der Konjunktiv ist nicht falsch, aber er tut nichts für deine kompetente Wirkung. Kurze, präzise Sätze mit einer klaren Aussage anstatt eines schwammigen hätte, könnte, würde vielleicht stärken deine Wirkung auf andere in Sachen Glaubwürdigkeit, Selbstbewusstsein und sogar auch Integrität. Jemand, der weiß, was er will, eiert nicht im Konjunktiv rum. Dieses hätte, könnte, würde ist dicht gefolgt vom möchte. Auch kein Fehler wie der Konjunktiv, aber ein Möchte äußert auch nur einen Wunsch. In E-Mails lese ich ganz oft, ich möchte mich bei Ihnen bedanken oder ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Im Stillen denke ich dann immer, ja, dann bedanken Sie sich halt oder ja, dann machen Sie halt den Vorschlag. Diese Einleitung mit ich möchte ist überflüssig, gleichzeitig aber kann sie auch sehr höflich klingen und einen gewissen, ja, Spannungsbogen aufbauen. Ich möchte Ihnen noch einmal sagen, wie gut mir Ihr Vortrag gefallen hat. Klingt noch etwas lobender als, Ihr Vortrag hat mir gut gefallen. Ich möchte dir das Möchte also gar nicht wegnehmen, sondern dich nur dafür sensibilisieren, es mit Bedacht zu benutzen. Möchte ist übrigens eine grammatische Form von mögen und hat zwei Hauptbedeutungen. In der ersten steht es für einen Ausdruck der Vermutung, eines Zugeständnisses, für einen Wunsch oder eine Möglichkeit, im Sinne von, was mag es wohl sein oder der Hinweis mag genügen. Und erst in seiner zweiten Bedeutung steht es für Zuneigung und Vorlieben, im Sinne von, ich mag dich oder überhaupt irgendetwas Bestimmtes mögen. Einen Punkt habe ich noch für dich. Positiv, Komparativ, Superlativ, Hyperlativ und Elativ. Bitte fühl dich jetzt nicht in den Deutsch-Leistungskurs zurückversetzt, wenn ich dir hier diese lateinischen Begriffe um die Ohren werfe. Aber einmal kurz vorweg zur Definition. Es geht um Adjektive bzw. um Adverben. Der Positiv ist die Grundform und wird verwendet, wenn etwas gleich ist. A ist so interessant wie B. Der Komparativ ist die erste Steigerungsform und wird für Vergleiche verwendet. A ist interessanter als B. Der Superlativ ist die zweite Steigerungsform, auch für Vergleiche, aber dann, wenn ich eine Sache mit mehreren anderen vergleiche, zum Beispiel A ist am interessantesten. Der Elativ ist die vierte Steigerungsform und der wird niemals vergleichend eingesetzt, sondern der steht für sich. Im Deutschen zum Beispiel durch äußerst, sehr oder überaus. Und da manchmal wird dem Adjektiv oder Adverb auch eine Vorsilbe vorangestellt, wie hyper in hypersensibel, hoch in hochbegabt oder feder wie federleicht. Und dieser Elativ wird nicht mehr gesteigert, denn ein federleichtestes Teil gibt's nicht. Und der Hyperlativ, der beschreibt die regelwidrige, also unmögliche Steigerung, zum Beispiel bei Farben am weißesten. Und genau um den geht es mir. Es gibt nämlich einige Worte, die gerne mal gehyperlativt werden. Das Wort gibt es auch nicht, obwohl das regelwidrig und unmöglich ist. Dazu gehören einzig. Ihr kennt alle dieses Unwort einzigste oder einzigster. Dieses Wort ist falsch, weil es schon in seiner Bedeutung falsch ist. Nichts kann einziger sein als einzig. Optimal. Wenn etwas optimal läuft, dann geht es nicht optimaler. Genauso verhält sich übrigens mit ideal oder minimal. Es kann auch nichts am fertigsten, falscher, lauwärmer oder am leersten sein. Und streng genommen kann auch niemand zur vollsten Zufriedenheit arbeiten. Spannend ist, dass ich bei der Recherche zu dieser Podcast-Folge auf Superlative gestoßen bin, die ich selbst für Hyperlative, also für unmögliche Steigerungen halte. Googlest du nämlich dieses Wort unmöglich, findest du Wörterbucheinträge, die dir auch die Steigerungen unmöglicher und am unmöglichsten präsentieren. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ist etwas unmöglich, dann kann ja etwas anderes nicht noch weniger, also quasi noch nicht da möglich sein. Also hatte Mark Twain mit deutsche Sprache, schwere Sprache sehr wohl recht. Und ganz offensichtlich gibt es auch in Sachen Rhetorik wieder einen wertvollen Bezug zu Knigge und seiner Feststellung, dass man einfach immer ein Fünkchen Feingefühl und Köpfchen braucht, um sich anständig zu verhalten und auch um sich anständig auszudrücken. Jetzt weißt du schon mal Bescheid über ein und einen, über je und desto, über eigentlich und Sinn ergeben, darüber Menschen weder zahlreich noch ganz herzlich willkommen zu heißen und du setzt Konjunktive mit Bedacht und Hyperlative gar nicht ein. Bleibt mir nur noch, dir meine Top 10 der falschen Aussprachen mit auf den Weg zu geben. Es heißt Gang und Gäbe mit Ä, nicht Gang und Gebe. Es heißt Torschlusspanik und nicht Torschusspanik. Man hatte nämlich früher Angst, dass das Stadttor zugesperrt wird und nicht, dass jemand ein Tor schießt. Die Pluralform von AGB, PKW und LKW haben kein S am Ende. Es heißt Inbusschlüssel mit N wie Nürnberg und nicht mit M wie München. Du sitzt ja nicht im Bus. Die Trockenbauplatte heißt Rigips mit I und P, nicht Regips mit E und B. Wird übrigens ganz häufig selbst in der Fachbranche unter Kollegen im Handwerk falsch ausgesprochen. Das Gewürz spricht man Oregano aus, nicht Oregano. Und beim Italiener, wo wir schon mal dabei sind, bestellst du bitte Espresso, Bruschetta und Gnocchi statt Espresso, Bruschetta und Gnocchi. Es heißt außerdem Accessoire und nicht Accessoire. Etwas, was dich schmerzlich berührt, heißt Wermutstropfen und nicht Wehmutstropfen. Und zu guter Letzt gibt es auch keine Triologie, sondern nur eine Trilogie. Liebe anständige Podcast-Hörerin und lieber anständiger Podcast-Hörer, ich möchte Danke sagen, dass du mein Gast warst und könnte mir vorstellen, dich zu vollster Achtsamkeit in deiner Rhetorik animiert zu haben. Vielleicht hast du ja ein bisschen Lust, in diesen letzten Worten noch die falschesten Fehler oder zumindest etwas, was für dich keinen Sinn macht, zu entdecken. Kleiner Tipp, es sind 7 Stück. In diesem Sinne, bleib anständig, deine Birte, die Kniggetrainerin.